Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt Sie heute Dieter Kassel. Nur 15% aller Arbeitnehmer in Deutschland haben eine hohe emotionale Bindung an ihre Tätigkeit. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch und wegen der Formulierung, heißt aber umgekehrt, dass 85% mehr oder weniger unzufrieden sind. Noch eine letzte Zahl, dann höre ich auf, Sie damit zu quälen. Ungefähr ein Viertel hat eigentlich schon innerlich gekündigt. Das ist das Ergebnis einer relativ aktuellen Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Gallup. Und auch wenn die Zahlen uns vielleicht überraschen mögen, wer von uns hat nicht schon mal darüber nachgedacht, dass er das, was er im Moment macht, nicht noch die nächsten 20, 30 Jahre machen will beruflich, dass man eigentlich was ganz anderes machen will. Eventuelle Pläne, zumindest aber Wünsche umzusetzen, ist dann allerdings eine andere Sache, als nur darüber nachzudenken. Und deshalb wollen wir Ihnen in den kommenden 2 Stunden dabei helfen. Ihre Fragen beantwortet heute Vormittag Tom Diesbrock. Der studierte Psychologe arbeitet in Hamburg als Coach mit dem Schwerpunkt berufliche Veränderungen. Und da ist er Autor der Bücher Ihr Pferd ist tot, steigen Sie ab, wie Sie sich die innere Freiheit nehmen, beruflich umzusatteln und jetzt mal Butter bei die Fische, das Selbstcoaching-Programm für Ihre berufliche Neuorientierung. Lange Titel, die ich am Ende der Sendung nochmal inklusive Verlagsnamen erwähnen werde, aber jetzt sage ich erstmal guten Morgen, Tom Diesbrock, hallo.
Guten Morgen.
Sie erreichen ihn wie immer bei uns telefonisch, kostenlos unter der 00800 22 54 22 54, oder Sie können Ihre Frage aufschreiben und eine E-Mail schicken an die Adresse gespräch@deutschlandradio.de. Herr Diesbrock, jetzt streiten wir mal nicht über die Aussagekraft von Statistiken. Wenn wir das mal ernst nehmen, könnte man sagen, 85% sind zumindest nicht so richtig zufrieden mit ihrem Job. Ich habe extra mal nachgerechnet mit Hilfe des Statistischen Bundesamts. Das wären theoretisch ungefähr 35 Millionen Menschen in Deutschland. Heißt das, 35 Millionen brauchen unbedingt einen neuen Job?
Wahrscheinlich ist es nicht ganz so dramatisch, aber ich glaube, auch gefühlt wissen wir das doch alle, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die sehr unzufrieden sind. Es gibt so die Nörgler, die mal mehr, mal weniger zufrieden sind. Aber ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn wir mit Leuten reden, Familie, Bekanntenkreis. Es gibt eine ganze Menge davon. Ob das nun 85% sind oder 80 oder selbst wenn es nur 50 sind, sind es gigantisch viel.
Wie findet man heraus, ob man nur so eine latente Unzufriedenheit hat, dieses Montagsgefühl, das jeder kennt, oder ob man wirklich schon den Punkt erreicht hat, wo die einzig vernünftige Lösung eine Veränderung ist?
Ja, wenn jemand jetzt jeden Morgen am Montagmorgen so den Blues hat, ist das noch kein Alarmsignal. Nur wenn das über Monate geht, bei manchen Menschen läuft das über Jahre. Und die Bewegung ist nicht gleich oder nach oben, sondern geht nach unten, dann sollte ich mir nochmal Gedanken machen. Vor allen Dingen, wenn ich merke, es schlägt auf meine Lebensqualität, wenn ich merke, es macht mich immer unzufriedener, wenn ich wirklich schon ein Kloß im Hals habe am Sonntagabend, wenn ich daran denke, morgens wieder in meinen Job zu gehen, und irgendwann macht es mich eben auch krank. Es gibt Menschen, die hängen so lange auf ihrem toten Pferd, bis sie wirklich dauerhaft niedergeschlagen, bis depressiv sind. Und dann ist es natürlich allerhöchste Zeit, mal ans Umsatteln zu denken.
Damit auch klar ist, was Sie auch heute Vormittag machen können und was nicht. Sie sind ja kein Jobvermittler. Das heißt, wenn ich zu Ihnen komme und sage, ich will das nicht mehr machen, besorg mir was anderes, das können Sie in dieser einfachen, direkten Art und Weise nicht tun. Aber was können Sie tun? Nehmen wir mal an, ich sage, ist wirklich nicht der Fall. Nehmen wir an, ich wäre mir sicher, ich will nicht mehr weiter Radiomoderator sein, gehe zu Ihnen. Wie können Sie mir dann helfen?
Also erstmal würde ich mit Ihnen darüber reden, woran hakt denn das, dass Sie es nicht alleine schaffen? Was haben Sie bisher gemacht? Und dann würde ich vielleicht von Ihnen hören, wie von der Mehrheit der Menschen, naja, ich denke ja schon so lange drüber nach und ich grüble ja auch. Und wenn ich dann frage, haben Sie denn schon mehr gemacht, dann wäre Ihre Antwort unter Umständen, nee, was kann man denn sonst noch machen, außer grübeln und vielleicht in Stellenbörsen gucken. Und dann würden wir darüber sprechen, ob es nicht konkretere, kreativere Wege gibt und vor allen Dingen nicht Möglichkeiten gibt, ihre Interessen und ihre Wünsche mehr in den Vordergrund zu stellen. Oft geht es darum, an Blockaden zu arbeiten. Also daran, wie Menschen es schaffen, auf ihrem toten Pferd sitzen zu bleiben und sich einzureden, dass es keine Alternative gibt. Und wenn Blockaden sich lösen, dann können sich Menschen auf den Weg machen.
Ist es oft auch ein Problem, ich kenne ehrlich gesagt einige Beispiele, oft auch ein Problem, dass manche sagen, ich bin mir relativ sicher, was ich nicht machen möchte, nämlich das, was ich jetzt mache. Ich weiß aber eigentlich nicht, was ich machen möchte.
Das ist ganz typisch. So, das ist so, sind zwei ganz unterschiedliche Prinzipien. Ich nenne das so das Weg-von-Ziel und das Hin-zu-Ziel. Wenn mein Haus brennt, dann weiß ich, ich will heraus. Und dann ist es auch ziemlich egal, aus welchem Fenster ich mich stürze. Aber in dem Moment, wo ich entscheiden muss, ja, wo will ich denn hin, muss ich natürlich aktiv werden, muss ich mir Gedanken machen, muss ich auch ein bisschen tiefgründiger denken. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als einfach nur abzuhauen.
Nun gibt es viele Ja, ich glaube, die Leute, die es selber anführen, würden sagen Begründungen und sie würden eher sagen Ausreden. Sagen wir mal, viele Behauptungen, nenne ich es jetzt mal, warum das alles keinen Sinn macht. Ich nehme mal die häufigsten. Irgendwie, ich bin schon zu alt, der Arbeitsmarkt nimmt mich sowieso nicht, ich habe nicht die Ausbildung für das, was ich machen will. Das kommen noch ein paar dazu, aber das hören Sie oft. Sie sagen es auch in Ihrem Buch. Warum sagen Sie eigentlich, das zählt alles nicht?
Das Spannende ist ja, dass ich zum Beispiel das Argument, ich bin zu alt, höre von jemandem, der 25 ist, genauso wie von jemandem, der 55 ist. Und ich habe keine Chancen am Arbeitsmarkt, höre ich von allen möglichen Leuten, von promovierten Leuten mit einer wunderbaren Ausbildung, genauso wie von Leuten, bei denen es vielleicht wirklich ein bisschen hakelig ist, was deren Kompetenzen angeht. Das ist eben das Spannende. Das ist eher so eine gefühlte Wahrheit und hat meistens herzlich wenig zu tun mit realen Möglichkeiten. Das kann man immer so wunderschön daran merken, wenn Leute so schwarz-weiß rüberkommen und sagen nicht so, na, ich denke, meine Chancen sind in dem und dem Bereich nicht so gut, sondern die sagen so ganz pauschal, der Arbeitsmarkt will mich nicht mehr. Mit 45 bin ich zu alt, basta. Und wenn jemand mit solchen gefühlten Wahrheiten kommt und die so schwarz-weiß sind, dann weiß ich schon, da ist irgendwo was nicht ganz richtig. Der Mensch hat nicht wirklich nachgedacht, sondern der produziert eigentlich nur Glaubenssätze, die er wahrscheinlich schon seit 30, 40 Jahren kennt. Aber das ist mit Sicherheit nicht die Realität.
Wenn Leute überhaupt über den Status des Rumnörgelns und nicht zufrieden sein hinauskommen, dann kommen sie oft in die Phase, wo sie einmal in der Woche oder manche auch jeden Abend vielleicht mit dem Smartphone schon auf dem Rückweg von der Arbeit Stellenanzeigen studieren. Wo ich als Laie gedacht hätte, naja, das ist ja besser als nichts. Sie selber sagen aber in Ihrem Buch, das ist eigentlich gar nicht so schlau, warum nicht?
Ja, meistens geht es nach hinten los. Wenn ich weiß, was ich will, ist es natürlich eine feine Sache zu gucken, wo kriege ich es denn? Nur die Leute, die das noch gar nicht wissen, die schauen in eine Stellenbörse und was sie sehen, ist erstmal etwas, was ihren Kompetenzen entspricht. Nur das ist in der Regel ja das, was sie gerade tun. Das heißt, ich sehe Jobs, die meinem jetzigen sehr ähnlich sind, die ich aber nicht mehr machen möchte. Also lauter Pferde, die potenziell auch schon tot sind. Dann sehe ich Sachen, die ich vielleicht gerne machen würde, aber die entsprechen noch nicht meinem Kompetenzprofil. Und ohnehin neigen ja Menschen, die solche Anzeigen schalten, dazu, eine ganze Menge zu fordern. Ja, also die meisten von uns würden schon daran scheitern und dann macht das einfach nur schlechte Laune. Und ich habe den Eindruck, das ist der Arbeitsmarkt. Das denken nämlich viele Leute, dass der Arbeitsmarkt sich ja in diesen Börsen abbildet. Und wenn da nichts ist für mich, dann gibt's auch nichts für mich. Und dann bestärkt das eher diese Glaubenssätze, als dass ich wirklich ein Bild davon bekomme, wo habe ich noch Chancen. Und vor allen Dingen vernachlässigt das völlig die Idee, was will ich überhaupt?
00800 2254 ist unsere Telefonnummer. gespraech@deutschlandradio.de unsere E-Mail-Adresse. Es gilt heute das, was sonst auch bei Ärzten oder Psychotherapeuten gilt. Tom Diesbrock kann keine Einzelfallanalysen über eine gewisse Grenze hinaus machen. Aber Sie haben ja schon ziemlich viel gehört, wo Sie vielleicht, so ging es mir zum Beispiel beim Lesen der Bücher, sagen, eigentlich alles richtig, aber bisher konnte ich mich nicht dazu durchringen, das wirklich so zu sehen. Das können wir natürlich vertiefen und wenn Sie konkrete Fragen haben, wird Tom Diesbrock versuchen, die zu beantworten. Vielleicht ein Beispiel, wo man noch was klar machen kann, was mir ganz wichtig ist für diese Sendung, nämlich, dass Sie keiner von der Sorte Coaches sind, die sagen, jeder kann alles erreichen, du musst es nur wollen, dann wirst du auch Präsident.
Ja.
Nehmen wir mal an, ich komme zu Ihnen, arbeite in der Verwaltung, irgendeinen Job, sagen wir mal, bei der örtlichen Krankenkasse arbeite ich in der Mitgliederbetreuung und mein Privatleben besteht nur aus Fotografieren. Ich fotografiere unglaublich gerne. Werd Ihnen dann möglicherweise erzählen, ich möchte am liebsten Berufsfotograf werden. Was sagen Sie dann? Sagen Sie sofort, okay, die Phase des Suchens ist damit schon zu Ende. Da sind wir uns bei Ihnen sicher. Also die Phase des Suchens, was soll ich machen? Oder fragen Sie erstmal nach und versuchen erstmal rauszufinden, ob das überhaupt so logisch ist, das beruflich machen zu wollen, was einem privat so viel Spaß macht?
Also die zweite Antwort. Ich würde es nicht sofort pauschal das eine mit dem anderen verbinden. Wenn ich gern fotografiere, heißt das auch noch lange nicht, dass ich automatisch Fotograf werden will. Das wird gern so gemacht, das machen viele Berufsberater so, die sagen, du organisierst gern, dann werd doch Eventmanager oder du redest gerne, dann wird doch Radiomoderator. Nur in den wenigsten Fällen ist das wirklich das, was Leute wollen. Wenn jemand wirklich sagt, ich träume mein ganzes Leben lang davon, Berufsfotograf zu werden, dann würde ich das schon ernst nehmen. Ich würde ihn schon dazu anhalten zu schauen, gibt's nicht noch entweder kleine Brüder und Schwester dieser Ideen, also ähnliche Ideen, oder gibt es vielleicht doch noch ganz andere Ideen? Wenn der Mensch aber sagt, nee, will ich nicht, ich möchte Fotograf werden, dann würde ich den schon mit der Frage konfrontieren, okay, wo siehst du Wege, dahin zu kommen? Mir ist nicht wichtig, ob das geht oder nicht, sondern mir ist erstmal wichtig zu gucken, wie könnte es denn gehen? Also ich möchte die Leute dazu animieren, ihre Kreativität und ihr Hirn zu benutzen und sich zu fragen, wo könnte denn ein Weg sein?
Das heißt, Sie lassen immer alles zu. Ist nicht so, wenn ich was Irres vorschlage, dass sie gleich sagen, hey komm, steck weg, das geht nicht. Aber sie suchen schon diese Schnittmenge zwischen was man will, was man entweder schon kann oder realistischerweise lernen kann, aber auch womit man Geld verdienen kann, weil es nützt einem ja nichts, wenn man etwas traumhaft gerne und regelmäßig macht, aber es bezahlt einem keiner.
Selbstverständlich. Also es ist absolut nicht mein Job zu sagen, dein Wunsch ist irre und irreal. Das hören Leute oft genug in ihrem Bekannten- und Freundeskreis und Kollegenkreis. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist zu gucken mit jemandem, wie sie sagen, welche Potenziale sind da, welche Chancen sind da, was könnte der Mensch machen, steckt er genug Energie in seine Suche, weil wenn der nämlich sagt, ja, ich würde ja gerne, und wenn ich aber frage, Mensch, welche Ausbildungswege gibt's denn für Fotografen, und der sagt, das weiß ich nicht, dann muss ich den natürlich fragen, ja, wieso weißt du denn das nicht, ne? Wieso hast du das noch nicht rausgekriegt? Also ich treibe Leute auch zur Recherche und zum Suchen. Und am Ende natürlich möchte ich von den Menschen schon einen Plan haben, wie können sie es umsetzen. Also wenn der Businessplan am Ende sagt, völlig unrealistisch, ich habe 3 Kinder zu ernähren und bin auch Alleinernährer und ich kann jetzt nicht 3 Jahre oder 5 Jahre Fotografie studieren, gut, dann kommen wir natürlich gemeinsam zu dem Schluss, dass das im Moment wahrscheinlich nicht geht.
00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, gespräch@deutschlandradio.de unsere E-Mail-Adresse. Und wenn Sie, jetzt kann ich mir vorstellen, das ist ja der Klassiker, da sitzen und sagen, ja, im Prinzip, wenn ich auf den Knopf drücken müsste, würde ich auch gern was ganz anderes machen. Aber es geht ja nicht. Das ist im Prinzip der Alltag von Tom Liesbock, weil das sagen sie ja fast alle. Ich glaube, wer sagt, es geht und ich mach's, der braucht sie ja schon gar nicht mehr. Der kommt ja nicht.
Der kommt gar nicht zu mir.
Der kommt nicht. Also haben Sie keine Angst. Alle Gründe, warum es nicht geht, hören wir uns an. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele davon, alle vielleicht nicht mal, aber wie viele davon Herr Liesbock Ihnen wieder ausreden kann. 00800 22 54 22 54 ist unsere Nummer, gespräch@deutschlandradio.de unsere E-Mail-Adresse. Und was auf jeden Fall geht, ist Wunschmusik zu hören von Ihnen, Herr Liesbock. Wir haben so viele schöne Sachen gewünscht, aber meine Idee, reden wir mal nicht, spielen wir nur Musik, war nicht durchsetzbar. Kommen wir zum Thema Realismus. Aber zwischendurch hören wir Musik. Jetzt zum Beispiel Warwick Avenue von Duffy.
We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm.
Duffy und Warwick Avenue. Das ist Musik, die sich Tom Diesbrock gewünscht hat. Er ist Coach, ist spezialisiert auf Menschen, die sich beruflich verändern wollen und nicht so richtig wissen, wie. Hat zu diesem Thema auch zwei Bücher geschrieben und ist, Herr Diesbrock, damit sind wir mitten in dem Thema, das ich kurz noch mit Ihnen besprechen möchte, ausgebildeter Psychologe. Sie haben Psychologie brav bis zum Ende studiert, aber nicht gerade direkt nach der Schule. Also wenn ich mir so Ihren beruflichen Werdegang angucke, habe ich das Gefühl, das Problem, bei dem Sie heute anderen Menschen helfen, hatten Sie zwischendurch ein bisschen auch selber, oder?
So ein kleines bisschen, 10 Jahre lang, ja, habe ich schon gehabt. Also ich habe auch so einige tote Pferde geritten. Ich habe ein Studium angefangen, das ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich habe
Medizin am Anfang.
Ich habe Medizin studiert. Ja. Fragen Sie mich jetzt nicht warum, aber das lag irgendwie so nahe. Und dann kriegt ihr das so eine Eigendynamik. Ne, so erst geht es darum, wie kriege ich einen Studienplatz, und dann richtet man seine gesamte Aufmerksamkeit darauf. Dann hat man den Studienplatz und dann wow, dann muss man erstmal rein. Und dann gibt es darum, ein Physikum zu bestehen. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, will ich das wirklich machen und ist das wirklich mein Ding? War es natürlich nicht. Und habe so ein paar andere Sachen noch gemacht und es hat sich wirklich lange gezogen. Und ich hatte keinen Coach, ich hatte keine Berater und habe das wirklich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren, wie das ist, so durch die Gegend zu irren und gar nicht zu wissen, was man will.
Gehört dazu auch Mut? Bleiben wir mal, Sie haben danach noch andere Dinge gemacht, mit Popmusik zu tun gehabt und andere Geschichten, aber bleiben wir mal am Anfang beim Medizinstudium. Wenn man das Physikum immerhin geschafft hat und schon so einige Semester hinter sich, gehört da auch Mut dazu, dann zu sagen, erstmal, ich werde auf gar keinen Fall Arzt oder was Ähnliches und dann sogar aufzuhören zu studieren, weil ja bestimmt Eltern und Freunde sagen, komm, hör mal auf, du hast so weit bist du doch schon und das ist doch immer ein super Job, man verdient auch viel, das gesellschaftliche Ansehen ist relativ hoch. Hat dazu auch Mut gehört, trotzdem zu sagen, lasst mich alle in Ruhe, ich mache es nicht?
Es hätte dazu gehört, ja, ich habe mich da aber rausgemogelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein Urlaubssemester eingelegt und habe mich meinem Musikprojekt gewidmet und habe mich da wirklich rausgemogelt und dann irgendwann nach einem Jahr mal entschieden, ich glaube, ich fange mal nicht wieder an. Dazu gehört natürlich Mut, wenn man schon eine ganze Menge hinter sich hat. Nur wenn man überlegt, dann war ich vielleicht 22, da lagen ja schon noch mindestens 40 Jahre Arbeit vor mir. Und dann zu sagen, ich mache das wirklich bis an mein Lebensende, weil ich jetzt schon 2 Jahre studiert habe, das wäre ja auch der mittlere Wahnsinn gewesen.
Haben Sie dann ganz kurz noch in der Popmusikphase beschlossen, das mache ich auch nicht auf Dauer, weil es dann doch nicht ganz Ihr Ding war oder weil Sie einsehen mussten, es macht zwar Spaß, aber davon kann ich nicht leben?
Das ist eine gemeine Frage. Ich habe festgestellt, das Talent reicht, glaube ich, wirklich nicht aus. Und da haben kein Geld. Und wenn man feststellt, dass andere Karriere machen und wirklich großartige Songs schreiben und tolle Sachen machen und zu merken, das kann ich nicht so, dann sollte man irgendwann mal das Feld verlassen und sagen, ich suche mal was anderes.
Was ich aber sehr schwierig finde. Ich meine, es ist fast eine großartigere Leistung, das einzusehen, als wirklich groß zu sein in dem Beruf. Weil das ist eher Talent, das kommt von alleine. Aber dann wirklich zuzugeben, es macht Spaß, ich kriege es auch so hin, dass irgendwie mir die Gitarre nicht aus der Hand fällt, aber ich kann es eigentlich nicht, finde ich nicht so schlecht. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Gespräch at deutschlandradio. Ich habe noch nie Ed gesagt, oder? Doch, natürlich, was sonst? Gespräch@deutschlandradio.de. Ich sage das deshalb, Sie gucken so, wir hatten früher eine andere Adresse. Auch alle draußen, die sich noch an die alte erinnern, die neue ist Gespräch@deutschlandradio.de. Wir konzentrieren uns beide darauf, aber gehen jetzt zunächst sowieso mal ans Telefon. Da begrüße ich jetzt in Wismar Silke Möller. Schönen guten Morgen, Frau Möller.
Ja, guten Morgen.
Morgen. Ihre Frage bitte, oder?
Ja, ich rufe jetzt nicht für mich an, sondern für meinen Ehemann. Es geht darum, er ist in einem Job, auch sehr erfolgreich, hat aber das Problem, was ihn jetzt so ein bisschen hemmt in der, ja, was die Verhandlung anbelangt mit seinem Arbeitgeber, dass er im Englischen nicht sicher ist. Mhm. Na, also er kann zwar Französisch und Spanisch, aber jetzt Englisch, da fehlt ihm der Zugang, also er hat auch schon mehrere Kurse gehabt, bloß in der Branche, in der er tätig ist, das ist halt, also im Bankenbereich, dass man dort Englisch haben muss, ne? So, und er ist zwar fachlich sehr gut, aber es ist halt, um sich weiterzuentwickeln beziehungsweise sich zu verändern oder mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, braucht man halt Englisch, ne? Dass man dort, also sein Problem ist also, dass man, also dass das Selbstbewusstsein so ein bisschen sich dadurch zurückzieht. Ne?
Das heißt, er ist jetzt aber auch so ein bisschen im Dilemma, weil wenn ich Sie richtig verstehe, würden auch Sie jetzt nicht sagen, er muss eigentlich den Beruf wechseln, sondern eher, er muss irgendwie damit zurechtkommen, dass es dieses Manko gibt, oder?
Genau, genau. Also er sieht, dass er mehr könnte und dass er mehr aus sich machen könnte, aber viele Firmen verlangen halt dieses Englisch, ne? Und dadurch bleibt ihm der Weg versperrt, ne?
Ist jetzt eher das Problem, Herr Diesbrock, im Beruf bleiben, aber eben aufgrund so einer speziellen Tatsache ein bisschen frustriert sein.
Ja, hallo Frau Möller.
Ja, hallo.
Ich finde, wenn Ihr Mann seinen Job gerne macht, dann hat er ja wirklich schon eine ganze Menge, hat was viele Leute nicht haben. Mhm. Und dann finde ich, ist das durchaus ein Deal zu sagen, ich bilde mich fort und Englisch kann man ja wirklich lernen.
Da sehe ich eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Also er sagt, er kann das nicht mehr aufnehmen, ne? Also das ist, also er hat schon mehrere Kurse gemacht, ich glaube fünf oder sechs, aber es ist halt, ja. irgendwann geht's nicht mehr, ne?
Ja, da kann ich Ihnen also nichts anderes empfehlen. Es gibt natürlich auch andere Zugänge, mal eine Weile ins Ausland zu gehen, Sprachkurs zu machen, da bin ich jetzt aber kein Experte. Ich finde es einfach nur schade, wenn ein Job daran scheitert, an einer einzigen Kompetenz.
Ja. Ja, aber es hemmt ihn natürlich auch im Selbstbewusstsein gegenüber seinem Arbeitgeber, ne?
Ja, ich kann das schon verstehen. Mhm. Nur es macht wahrscheinlich wenig Sinn, jetzt irgendwas zu machen, um sein Selbstbewusstsein zu stärken, wenn im Zentrum dieser vermeintlichen Schwäche eben eine Sprache steht. Da macht es, glaube ich, wenig Sinn, ihm jetzt beizubringen, Chaka zu schreien und selbstbewusst aufzutreten, wenn das einfach sein Manko ist. Da halte ich das für einen leichteren Weg, auch wenn es vielleicht die Sprache nicht so sein Ding sind. Kenne ich, es geht mir genauso, da einen Weg zu finden, sich das anzueignen.
Ja, okay, also das ist denn zwar mühsam, sagen Sie, aber,
naja, aber es
ist mehr wert, den Job zu machen, der einem liegt und den man halt so quasi das Hobby auch zum Beruf gemacht hat, ne?
Wenn es so ist, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Aber Frau Möller, wenn ich das mal so als Hobbypsychologe auch noch einwerfen darf, wenn Sie das so ausdrücklich sagen, Sie haben ja betont, dass Ihr Mann gut Französisch und Spanisch spricht. Also ist es ja offenbar nicht so, dass er überhaupt keine Neigung zu Sprachen hat. Kann das sein, dass der sich mit dieser Angst, ich kann sowieso nicht Englisch lernen und bin umgeben von Kollegen, die das alle schon ziemlich gut können, auch so selbst unter Druck setzt und vielleicht in Kursen sitzt und schon gar nicht mehr die Erwartung hat, ich kann das noch lernen? Dass da vielleicht, ich glaube, der Experte würde es Blockade oder so nennen irgendwie. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn jemand, ich weiß, romanische Sprachen sind immer was ganz anderes als germanische. Ich kenne auch nur Leute, die entweder eher gut Englisch oder gut Französisch können. Aber wenn er grundsätzlich Neigung zu Sprachen hat, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er nicht zumindest mittelgut werden kann bei Englisch. Mhm. Und wie ich so die Bankenszene kenne, wie Have to make a better deal, so richtig gut sprechen die auch alle nicht.
Also. Okay, gut.
Sagen Sie ihm von uns beiden, wir glauben an ihn.
Okay.
Genau, gut. Kopf hoch.
Das werde ich ausrichten.
Schönes Wochenende an Sie beide. Tschüss nach Wismar. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Gespräch@deutschlandradio.de ist unsere E-Mail-Adresse und auf beiden Wegen erreichen Sie Tom Diesbrock, der seit einigen Jahren schon als ausgebildeter Psychologe Menschen berät, die sich beruflich verändern wollen. Und ich sag's nochmal, Klassiker, ich rufe nicht für mich an. Mein Mann geht ja noch. Wenn Sie wollen, können Sie auch sagen, ich kenne da jemanden, der kennt da jemanden. Aber Sie können auch zugeben, dass Sie es selber sind und das sagen, was, glaube ich, die meisten sagen, die unzufrieden sind. Ich will eigentlich was anderes machen, aber ich weiß nicht was und ich weiß nicht wie, denn genau das ist heute Vormittag unser Thema. 00800 22 54 22 54 oder gespräch@deutschlandradio.de.
Deutschlandradio Kultur. Wurfsendung.
Ich heiße Noelle. Wenn ich 1 Million Euro hätte, würde ich die Hälfte davon an arme Länder schicken und dann würde ich für mich und meine Mutter ein Haus bauen davon oder kaufen und dann aufs Land ziehen. Und ein Pferd vielleicht, also wenn mein größter Wunsch in Erfüllung gehen würde. Und ja, dass man halt ganz schlicht lebt und so, ja, wie früher halt.
Deutschlandradio Kultur. Kulturnachrichten.
Seit 2011 müssen Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren und vom Bund mit Fördergeldern unterstützt werden wollen, die sogenannte Extremismusklausel unterzeichnen. Die neue Familienministerin Manuela Schwesig will das schriftliche Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung nun aber abschaffen. Schwesig sagte dem Spiegel, viele Organisationen empfänden die von ihrer Vorgängerin Christina Schröder eingeführte Verpflichtung als Angriff. Diese Organisationen sollten aber nicht unter Generalverdacht gestellt, sondern gefördert werden. Ingeborg Bergerin Merkel hofft auf eine gütliche Einigung mit Cornelius Gurlitt. Die Leiterin der Taskforce zum Schwabinger Kunstfund sagte dem Fokus, wenn sich bei Bildern der Verdacht des verfolgungsbedingten Entzugs bestätige, stelle sich die Frage, ob Gurlitt sich dem Appell zur Suche nach fairen und gerechten Lösungen anschließe. Daran arbeite man, betonte Bergrin Merkel. Andernfalls müssten die früheren Eigentümer ihre Ansprüche in Zivilrechtsprozessen gegen Gurlitt durchsetzen. Und das versuche man zu verhindern. Mit ihr erhöht sich die Frauenquote in der Schwedischen Akademie auf ein Drittel. Sarah Danius ist in Stockholm feierlich in das 18-köpfige Gremium aufgenommen worden. Künftig darf die Literaturwissenschaftlerin und Professorin für Ästhetik mit darüber entscheiden, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Danius folgt auf den 2012 verstorbenen Knut Ahnlund. Die Mitgliedschaft in der Akademie gilt lebenslang. Sarah Danius hat unter anderem zum Werk von Marcel Proust, James Joyce und Gustave Flaubert geforscht und ist auch als Kritikerin tätig. Außerdem hat die 51-Jährige eine Ausbildung als Croupiere. Der Film Zwei Leben von Georg Maas hat weiterhin Chancen auf einen Oscar. Das Stasi-Drama zählt zu den 9 verbliebenen Kandidaten im Wettbewerb um den besten nicht-englischsprachigen Film. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Science in Los Angeles bekannt. Ausgewählt wurden auch das Kung-Fu-Epos The Grandmaster des chinesischen Regisseurs Wong Kar-wai, die Jagd von Thomas Winterberg aus Dänemark und der italienische Beitrag La Grande Bellezza von Paolo Sorrentino. Die 5 Finalisten werden, wie alle anderen Oscar-Nominierungen, am 16. Januar bekannt gegeben. Tom Cruise und der Bauer Verlag haben ihren Rechtsstreit beigelegt. Der Verlag teilte mit, man habe eine vertrauliche Einigung erzielt. Hintergrund sind Berichte der Klatschmagazine Life and Style sowie In Touch über den Umgang des US-Schauspielers mit seiner Tochter. Cruise hatte ursprünglich umgerechnet gut 38 Millionen Euro gefordert.
Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Sie können heute Vormittag ins Gespräch mit Tom Diesbrock kommen. Er ist Psychologe und coacht Menschen, die sich beruflich verändern wollen. Und das ist unser Thema heute. Beruflich verändern. Wie wird aus dem Wollen wirklich ein Machen? 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Ich begrüße jetzt eine Hörerin, die unterwegs ist und relativ wenig Zeit hat. Emilia Zerri. Habe ich das richtig ausgesprochen? Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, das haben Sie richtig ausgesprochen. Emilia, einfach Emilia.
Sie sind auf dem Weg zur Arbeit, weiß ich. Sind Sie denn glücklich mit dem, was Sie jetzt gleich wieder machen werden oder nicht?
Also mittlerweile ist es so, ich war wahnsinnig unglücklich. Also das muss ich schon sagen, ich habe einen fantastischen Job. War aber durch die Firmenpolitik unglücklich und so unglücklich, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann tatsächlich die Mayrische Buchhandlung, habe ich das Buch gefunden. Ich reite ein totes Pferd. Mhm. Und ich wollte mich jetzt bedanken bei dem Autor. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das war fantastisch. Das ist ein humorvolles Buch auch. Und ich muss dazu sagen, ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Manche Seiten dreimal gelesen, mit grün gemarkert, parallel noch ein Heft gemacht mit meinen Aufgaben, was ich zu tun habe. Und das, was da drin steht, das kann man ja auch nicht sofort umsetzen. Mhm. Also man hat auch eine Phase, wo du nachdenken musst. Und wie er schon heute Morgen sagte, dass man muss sich auch die Zeit nehmen und Zeit lassen und dann überlegen, wie setze ich das um. Und dann habe ich ein paar Ausbildungen gemacht und ich bin fantastisch dabei umzuleiten. Also mir geht's fantastisch.
Wow, das höre ich sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, und dann natürlich habe ich das Buch ein paar Mal verschenkt und kam immer gut an. Also ich kann es definitiv nur empfehlen.
Jetzt müssen wir sagen, Sie sind nicht bezahlt von uns, ja? Ich freue mich total.
Also von mir nicht.
Von mir auch nicht. vielen Dank.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber kurze Frage noch. Haben Sie denn nur mal so aus Neugier, bevor Sie das Buch gelesen haben, wie lange dauerte denn die Zeit, in der Sie unzufrieden waren mit Ihrer Tätigkeit und nichts gemacht haben? Also nur gedacht haben, es ist nicht gut, aber ich kann nichts machen.
Ja, also lange. Du denkst, genau wie sie da beschreiben, also dein Pferd fällt um, der und manchmal zuckt er noch ein bisschen und denkst, oh, der lebt aber nicht, der ist längst tot. Und du hast nur diese Fantasie, ja, es wird schon gehen und ja, das sind ja 85% der Menschheit, denen geht es genauso wie dir, ach, was soll's, und dann weißt du noch ein bisschen, du denkst, ach, es geht weiter und das Pferd, der Arme, der fällt da zu schimmeln und du machst nichts. Und ja, es hat doch lange gedauert.
Sie klingen jetzt aber schon, und wir betonen nochmal, Sie sind jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit, Sie klingen schon sehr fröhlich. Das heißt, jetzt sage ich mal was Pathetisches, Ihre Lebensqualität hat sich verbessert, dadurch, dass Sie begonnen haben, was zu ändern.
Natürlich, dadurch. Ja, ja, du wirst dann optimistisch und alles, was du machst, und wie gesagt, Step by Step, wie im Buch beschrieben wird, das ist großartig. Das ist so wie ein Skizzenplan, wissen Sie? Hm. Und von 1 oder von A bis Z und... das macht dich glücklich, das macht dich optimistisch. Du hast einen Plan, du weißt, wofür du es tust, und es ist großartig.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie diesen Weg sehr gut weitergehen können, und wir danken Ihnen beide für den Anruf.
Dankeschön, und kauft das Buch. Allen, die so geht wie mir, mal einmal, kauft das Buch.
Frau Zeri,
vielen Dank.
Dankeschön.
Frohe Weihnachten.
Tschüss, frohe Weihnachten.
Ich glaube, rein so vom Rundfunkrecht her müsste ich jetzt den Werbeblock Ende-Jingle spielen. Wir haben gar keinen, weil wir ja werbefrei sind. Ich wollte fast noch sagen, für die, denen das erste dann zu, theoretisch ist es ja nicht, aber die sagen, da steht ja jetzt nicht drin, was ich wirklich machen soll. Für die gibt's ja eigentlich das zweite, aber das am Rande. Darauf kommen wir später zurück. Erstmal weitere Fragen, gerne auch von Leuten, die vielleicht die Stufe, wo man schon wieder so glücklich ist, weil es geklappt hat, noch gar nicht erreicht haben. 00800 2254 2254 ist unsere Nummer. Gespräche@deutschlandradio.de, unsere E-Mail-Adresse. Karl Hinrichs aus Köln ist jetzt am Telefon. Morgen, Herr Hinrichs.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Mein Name ist Karl Hinrichs. Ich bin 47 Jahre, habe 2 Kinder, die ich auch noch eine Zeit lang unterstützen muss. Und meine Frage ist eigentlich, ich habe jetzt ein Fernstudium angefangen. Ich muss also nebenher noch arbeiten. Und jetzt ist die Frage, ist das ein richtiger Weg? Ich habe eine Präsenzveranstaltung gehabt an einem Wochenende. Da waren lauter, ja, so jüngere Menschen da, so zwischen 25 und 30. Da war ich bin ich wieder ein bisschen in Zweifel gekommen, ob das so das Richtige ist, wenn ich jetzt studiere nochmal. Also ich bin, wenn ich fertig bin, Anfang 50.
Ganz kurz.
Da wollte ich einfach mal entweder eine Bestätigung haben oder vielleicht gibt es was anderes.
Aber für uns beide im Hinterkopf noch die Frage, das, was Sie jetzt studieren, ist das was vollkommen anderes als das, was Sie jetzt beruflich machen? Also soll es zu einem totalen Wechsel führen oder soll das quasi eine Ergänzung sein, damit Sie in Ihrem Beruf weiterkommen?
Ich bin eigentlich, studiert habe ich früher mal mit Theologie. Dann sind meine Kinder gekommen und ich musste irgendwie einen Job kriegen, und dann bin ich in die Telekommunikationsbranche reingekommen. Mhm. Und das ist so, ich bin nicht so richtig glücklich darüber, weil, also das finde ich keine innere Befriedigung in dem Job. Jetzt habe ich angefangen, Energiemanagement zu studieren, weil dieses Thema mich interessiert, und da fühle ich auch eine innere Lust, da weiterzuarbeiten. Das ist nicht ganz entfernt von dem, was ich jetzt mache. Also auch das Berufsbild ist nicht so weit entfernt davon. Also
ich sage jetzt mal nichts, ich sage es, wenn überhaupt nachher, Herr Diesbrock, steckt ja viel drin. Erstmal die ganz einfache Frage, ist 47, auch wegen der Familie durch eine Doppelbelastung jetzt mit dem Fernstudium, ist er schon zu alt dafür, was sagen Sie?
Also auf gar keinen Fall. Ich würde nie sagen, jemand ist zu alt. Schauen Sie, wenn Sie 47 sind, Sie werden mindestens noch 20 Jahre arbeiten. Und dafür lohnt sich das Investment schon generell. Was ich nur wichtig finde, ist, haben Sie einen Plan, wie es dann weitergeht nach dem Studium? Haben Sie einen Plan, wie Sie das umsetzen, wo Sie arbeiten wollen, wie Sie da rankommen, wie Sie sich bewerben?
Nein, noch nicht dediziert. Also ich habe ein paar Ideen, dass man ja vielleicht, also wie gesagt, ich bin als Berater tätig, dass ich diese Beratertätigkeit ja durchaus weiter fortführen könnte, ja. Nur mit anderem Fokus.
Okay.
Aber ich bin noch nicht so, dass ich sage, ja, ich will genau das dann so und so machen. Also,
ja, wenn Sie mich fragen, macht es Sinn, so ein Studium, ein Aufbaustudium, neues Studium zu machen oder nicht, ich würde es immer trennen, die Ausbildung an sich von der Idee der Umsetzung danach. Ja, einfach nur zu sagen, ich studiere jetzt mal Philosophie, weil ich das so klasse finde, und verschiebt die Frage, was mache ich damit und wie komme ich da einen Job, auf die Zeit danach, das fände ich ziemlich idiotisch. Ja, wenn Sie aber sagen, ich habe eine Idee, ja, ich habe einen Plan und ich beiß mich da jetzt durch, auch mit der Doppelbelastung, weiß aber schon genau, wie ich das hinterher angehen werde, dann finde ich das durchaus klug, da habe ich überhaupt nichts dagegen.
Also Sie sagen, also ich müsste mir den Plan sozusagen noch, ich muss mir den genauer noch vorstellen.
Daran würde ich die Entscheidung aufhängen, weitermachen oder nicht weitermachen. Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen von den jungen Leuten. Kopf hoch. Also das ist wirklich kein Argument, aufzuhören.
Das hat mir nur so ein paar Zweifel gemacht. Ich habe mir eben auch das gedacht, dass ich noch mindestens 20 Jahre arbeiten muss. Und das ist noch eine sehr lange Zeit.
Da würde ich mich jetzt überhaupt nicht entmutigen lassen. Nur ich würde von vornherein daran denken, auch vielleicht bei der Auswahl Ihrer Schwerpunkte im Studium, immer im Kopf zu haben, was mache ich damit, wie mache ich das? Ne? Weil das ist unser Vorteil, wenn wir ein bisschen älter sind. Ich habe mit der Psychologie angefangen, da war ich, glaube ich, da ich war schon 30. Ja? Und das ist anders. Die jungen Hühner, ne, die haben nur im Kopf, ich studiere das erstmal und dann gucken wir weiter. Ja? Aber wenn wir etwas älter sind, ich bin jetzt 50, dann haben wir die Chance, das Ganze so ein bisschen ruhiger anzugehen und ein bisschen planmäßiger. Ein bisschen strategischer. Und das würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen.
Mhm. Ja, danke. Also, das werde ich mal beherzigen.
Ja. Gerne geschehen.
Bitte.
Toi, toi, toi.
Danke Ihnen für den Anruf, Herr Hinrichs. Tschüss nach Köln.
Tschüss.
00800 2254 ist unsere Nummer. Und wir gehen von Köln jetzt deutlich Richtung Norden. Anja Winzer aus Elmshorn ist am Telefon. Guten Morgen, Frau Winzer.
Ja, guten Morgen. Jetzt meine Frage.
Ja.
Erstmal guten Morgen, Herr Giesmann.
Moin, moin.
Moin. Ja, ich habe das jetzt gerade gehört. Ich kenne diesen Sender nicht mal. Mein Radio knackt immer und irgendwie, das war der Einzige, der frei war.
Hallo.
Sollte wohl so sein. Ja, und ich bin eine Hotelfachfrau, habe ich vor langen, vielen Jahren mal gelernt und arbeite jetzt, nur um das kurz zu sagen, seit 10 Jahren in einer Kita. Ja, und koche für Kinder. Und ich glaube, ich koche auch ganz lecker und gesund und so weiter. Und ich möchte eigentlich schon lange, lange weg. Mhm. Und mir fehlt immer der Mut und ich denke auch immer, mein Problem ist immer, ich habe nicht genug Fachwissen. Ich denke, das kannst du nicht richtig. Ich bin auch immer gut dabei, anderen Ratschläge zu geben, aber ich habe eben auch keinen beruflichen Austausch, weil ich habe hier immer die ganzen Pädagogen um mich rum und wir verstehen uns auch alle toll. Aber ich habe keinen beruflichen Austausch. Diese berufliche Kommunikation fehlt mir, weil ich da ja auch alleine bin, habe zwar eine Küchenhilfe, aber... Ja, ich würde einfach schon, ich bin jetzt seit 2 Jahren Vegetarierin und würde gerne in die Richtung gehen und habe schon körperliche Symptome, so, dass ich irgendwie da weg muss. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, wo lang. Meine Kinder sind jetzt 16, also die sind auch, können jetzt auch schon ganz viel alleine. Ja, und jetzt wäre mein Weg frei, aber 50 denke ich, naja. So, jetzt sind Sie dran.
Sie haben doch schon eine ganze Menge gemacht und erreicht. Also Sie können ja auf was zurückblicken. Also so die Möglichkeit und der Mut zur Veränderung, der muss bei Ihnen ja da sein. Und wenn Sie sagen, Sie haben die Fähigkeiten nicht oder die Kompetenzen, was würden Sie denn gerne machen? Weil ich finde, die Frage, was kann ich, ist erstmal nicht so wichtig. Erstmal finde ich es wichtig zu sagen, was möchte ich dann tun? Erstmal eine Idee zu entwickeln. Ne? Ich nenne sowas eine Jobidee. Mhm. Und wenn ich die habe und die ist attraktiv, dann kann ich mir überlegen, wie komme ich dahin? Was bringe ich dafür mit? Was muss ich mir noch aneignen? Nur ne, diese Frage, kann ich denn überhaupt genug, ohne zu wissen, was ich überhaupt will? Das ist so ein Totschlagargument. Das entmutigt nur. Das macht überhaupt keinen Sinn. Haben Sie denn eine Idee, was Sie machen wollen?
Ja, ich würde schon. Ich hatte mich zum Beispiel auch mal durch die Rentenversicherung habe ich sogar mal so einen Coach bekommen. Aber ich kam immer wieder auf Hauswirtschaft zugange und so mit Jugendlichen, mit Ausbildung und so. Aber irgendwie habe ich gedacht, das möchte ich irgendwie doch nicht so gerne. Ich würde schon gerne in so einem Tierschutz vielleicht was machen, dass die da jemanden suchen. Aber ich bin auch nicht so gut PC-mäßig. Ich kann zwar, habe zwar einen Rechner und ich bin in allen Dingen, ich kann immer so ein bisschen nur. Mhm.
Aber schauen Sie, wenn Sie sagen Hauswirtschaft, das ist ein riesiges Thema, Tierschutz, riesiges Thema, ist mir viel zu unkonkret. Ja, zu sagen, ich mache mal Hauswirtschaft, dann kann man auch sagen, ich mache mal was mit Menschen oder mit Medien. Da kommen Sie nicht weiter.
Nee,
ja, weil unser Hirn ist so gebaut, das mag keine Unsicherheit. Ne, das möchte konkrete Sachen haben.
Richtig.
Und ich nenne sowas so ein Prägnanzproblem. Ne, auf der einen Seite, der Job, den Sie jetzt machen, den kennen Sie in- und auswendig.
Genau.
Ja, kennen Sie sehr gut. Und jetzt sagen Sie, Hauswirtschaft ist sehr schwammig, sehr allgemein. Ja, so, da hat das Neue gegen das, was Sie jetzt machen, kaum eine Chance, weil es nicht prägnant ist, weil es nicht klar ist, nicht detailreich genug. Mhm. Deswegen würde ich Ihnen raten, machen Sie sich lieber Gedanken, was genau wollen Sie da machen? Also nicht, wie heißt es, sondern was wollen Sie da tun?
Ja, irgendwie was, wo ich sehe, dass ich irgendwie was bewirkt habe, auch das würde ich gerne. Und ich würde auch schon eigentlich seit ewigen langen Zeiten, vielleicht kennen Sie das ja auch, ein Buch schreiben, also über 1000 Sachen und mir fallen auch immer irgendwie Titel ein. Ich könnte schon, meine Kinder sagen immer, Mama, du könntest schon ein Buch schreiben über Buchtitel, weil mir die dann einfallen irgendwie. Also Und ich komme irgendwie gar nicht in die Puschen. So.
Darf ich mal was nachfragen?
Ja.
Schreiben Sie die denn auf, die Titel? Schreiben Sie?
Nee, leider nicht.
Ja, wissen Sie, Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ja,
solange das alles im Kopf stattfindet, haben Sie keine Chance auf Umsetzung und auch nicht auf Konkretisierung.
Nee, genau.
Sie machen ja auch Ihre Steuererklärung nicht im Kopf oder spielen nicht Schach im Kopf.
Nee,
ja? Dann müssen wir Dinge aufschreiben. Ja, wir müssen sie sammeln.
Ja, aber da habe ich noch ein ganz kleines Problem nebenbei. Ich habe schon seit langem irgendwie immer Probleme, vielleicht kommt das auch von dem Ganzen, dass ich manchmal so ein bisschen Hüftschmerzen habe oder Beinschmerzen, denke ich, oh, wenn ich jetzt einen neuen Job habe und dann humpel ich danach herum, weil ich gerade dann diese Schmerzen habe. Ich finde immer wieder so eine Ausrede, oder?
Ja, das klingt nur sehr, ja, nach Ausrede, nach einem Glaubenssatz, nach einer Angst. Ja,
natürlich. Blockiert bin ich schon irgendwo.
Ja, das ist auch ganz normal.
Ja,
das ist auch überhaupt nicht schlimm. Die Menschen, die Veränderung wollen, sind meistens blockiert. Ja, weil die meisten von uns haben Angst. Die wenigsten Leute lassen sich so fröhlich auf was ganz Neues ein mit vielen Risiken.
Ja, überhaupt nicht schlimm. Ich bin schon ein fröhlicher Mensch, also sagt man mir jedenfalls nach.
Ja,
aber ich ziehe mich auch sehr zurück, merke ich, weil ich einfach viele Sachen, man wird vielleicht einfach, wenn man älter ist, ein bisschen, dass man mehr wahrnimmt oder andere Sachen nicht mehr so wahrnehmen will. Und ich ziehe mich einfach auch zu sehr zurück und das will ich im Grunde genommen gar nicht.
Ich habe einen Vorschlag für Sie.
Okay.
Haben Sie zu Hause vielleicht von Ihren Kindern oder so ein großes Blatt Papier?
Natürlich.
Ja, schauen Sie mal.
Die malen doch.
Nehmen Sie sich dieses große Blatt Papier heute mal und schreiben mal auf, was Sie genau tun wollen. Und versuchen das immer konkreter zu machen. Ja? Wenn Sie da erstmal Hauswirtschaft draufschreiben, okay. Und dann fragen Sie sich, was genau wollen Sie tun?
Ich will gar nicht Hauswirtschaft. Will ich gar nicht.
Irgendwas mit Tieren.
Okay.
Ach, das war das Erste. Mit Tieren. Was wollen Sie machen?
Hauswirtschaft war das Arbeitsamt.
Ach, Entschuldigung, da habe ich das falsch verstanden.
Hauswirtschaft habe ich jetzt ja jahrelang gemacht. Ja.
Okay.
Als Köchin. Ich bin eigentlich Köchin, glaube ich.
Genau. Tierschutz oder was immer es ist.
Richtig.
Schreiben Sie es auf. Hängen Sie das sich an die Wand. Ja, weil dann kann man nicht mehr dran vorbeigucken.
Ja. Ja.
So, dass Sie jeden Tag drauf gucken und sehen, ah Mensch, ne, dieses Blatt fragt mich, was will ich tun? Zweiter Tipp, nehmen Sie ein anderes Blatt, das muss nicht so groß sein, und schreiben Sie Bedenken drauf. Ich nenne sowas eine Bedenkenliste. Und alles, was da so kommt, ich bin ja sowieso zu alt und ich kann ja nicht und so, alles völlig normal, ist total menschlich, schreiben Sie das mal auf. So ganz genau, wie es in Ihrem Kopf rumspukt. Schreiben Sie sich das auf und gucken sich das an, nehmen das ernst, aber lassen Sie sich davon nicht so ins Boxhorn jagen.
Mhm.
Weil diese Teile, die wir haben, die Ängste haben, die uns blockieren, die sind so wunderbar schwarz-weiß.
Ja.
Ne? Immer so, kann ich nicht oder geht nicht oder die wollen mich nicht. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass das so ein innerer Teil ist, der nicht sonderlich alt ist.
Nee, man wird ja auch gezwungen irgendwie dann so. Man ist immer so in seiner engeren Kiste irgendwie.
Genau,
drin, ne?
Es wird immer und enger mit der Zeit.
Man kann den Gedanken im Grunde genommen nicht, aber man... Oder Mann, ich kann mich komm da nicht so raus.
Genau. Zeit. Und dafür ist es gut, es aufzuschreiben, es mal ernst zu nehmen, aber sich davon nicht regieren lassen.
Ja.
Das ist der erste Schritt.
Gut.
Machen wir es doch so, Frau Winzer. Versprechen Sie mir doch, dass
jetzt
Sie,
kommt.
Das ist ja erstmal einfach, Sie müssen ja dann noch gar nicht raus und irgendwas Konkretes machen. Tun Sie das, was Herr Diesburg gerade vorgeschlagen hat mit diesen beiden Zetteln. Weil ich finde, ich kenne das von mir schon, das ist so ein Schritt. Im Buch lesen, man sollte es machen und sagen, ist auch schlau. Und dann macht man es aber nicht. Es sind immer diese Stellen, wo im Buch steht, machen Sie die Augen zu. Machen, glaube ich, 90% nicht.
Ja, genau.
Also machen
Sie lieber
eben auch. Und stellen sich vor, Sie hätten es gemacht. Machen Sie es nicht. Sondern machen Sie diese beiden Zettel und gucken Sie, was passiert.
Gut. Ich werde das mal in Angriff nehmen, auf jeden Fall.
Erstmal nur die Zettel, das ist ja noch keine Weltrevolution.
Nein, genau.
Das ist kein Risiko, es tut nicht weh und es wird keiner lachen.
Es bereichert mich ja irgendwie schon, das weiß ich.
Eben. Und ich sage jetzt mal böse, wenn Sie nicht mal die Zettel machen, dann beschließe ich für mich,
dass
Sie selber
schuld. Die Erkenntnis habe ich schon, aber wenn man die nicht umsetzen kann, das ist eben das Problem, glaube ich.
Genau. Machen Sie Zettel, lassen Sie weiterreifen und dann treffe ich Sie als nächstes hier im Radio als Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes.
Okay, dann mache ich mal wieder Platz für den nächsten. Vielen, vielen Dank.
Gerne geschehen.
Danke
für
den Anruf.
Schöne Weihnachten.
Wünsche ich Ihnen auch.
Frohe
Tschüss. Tschüss. So, ich glaube, jetzt kommt unter unserer 00800 22 54 22 54 fast das Gegenteil von dieser großen Vorsicht. Erwarte ich zumindest jetzt von Ursula Weiß aus Kaiserslautern. Schönen guten Morgen erstmal, Frau Weiß.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Also ich rufe jetzt an, um Mut zu machen. Ich bin zwischen 75 Jahre alt, also schon länger im Ruhestand. Aber wenn ich so zurückgucke auf mein Berufsleben, da erfüllt mich immer noch mit Stolz und auch mit Freude. Also mein erster Beruf war Krankenschwester. Und das hat mir auch eigentlich gut gefallen. Nur haben wir so die Möglichkeiten im Krankenhaus, diese Hierarchien, die haben mir nicht gefallen. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich gern studieren, aber ich hatte kein Abitur. Und dann wurde gerade in Aachen das erste Amtsgymnasium aufgemacht. Dann habe ich da Abitur gemacht. Und dann habe ich anschließend in München habe ich Germanistik und Geschichte studiert und habe meinen Magister gemacht. Und habe ich während des Studiums meinen Mann kennengelernt. Und dann haben wir natürlich geheiratet. Und dann habe ich dann gearbeitet, als ich fertig war, in einer Schule, wo zum ersten Mal Kinder mit Beeinträchtigungen und gesunde Kinder zusammen unterrichtet wurden. Da war ich in der wissenschaftlichen Begleitung, also habe ich als Fachdidaktikerin gearbeitet und war zuständig, um die Materialien für den Deutschunterricht da zu beschaffen oder auch selber herzustellen.
Das klingt aber doch ziemlich interessant.
Das war nämlich eine Schule, die haben nach Montessori-Pädagogik unterrichtet und da gab es überhaupt keine Materialien, die wir brauchen konnten und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber dann hat mein Mann sich beruflich verändert, der war Ingenieur und war dann fertig mit seiner Promotion und dann sind wir hier in Richtung Mannheim umgezogen und dann war ich dann erstmal arbeitslos, aber dann haben wir Kinder bekommen und zwar haben wir zwei Kinder adoptiert. Dann war ich erstmal, damals war das so, da musste man unterschreiben, dass man also nicht berufstätig ist als Frau und das ist irgendwo, das hätte ich dann auch sowieso nicht gemacht, denn...
Man weiß, können wir das ein bisschen, ich finde die Geschichte sehr interessant, aber ein bisschen beschleunigen, weil wir wollen ja eigentlich Leuten helfen, die das nicht so gut geschafft haben.
Okay, und dann irgendwann, dann ging die Ehe auseinander und dann war ich sehr unglücklich und dann kam was in die Hände, wo man berufsbegleitend Theologie studieren konnte.
Aha, und das haben Sie dann gemacht?
Und dann habe ich in Landau Theologie studiert und habe dann anschließend noch viele Jahre als Seelsorgerin hier in einem großen Krankenhaus gearbeitet.
Schließt sich ja fast ein bisschen der Kreis, zuerst Krankenschwester und dann eine ganz andere Funktion.
Genau, so, na, so habe ich, so ist es für mich auch, ja. Und das hat mir alles, was ich gemacht habe, hat mir so sehr viel Freude gemacht und manches war irgendwie auch gar nicht von langer Hand geplant. Irgendwann kam dann so eine, ja, da war man nicht so zufrieden, hat geguckt, ja, was mache ich denn, ja.
Und das heißt, es hat sich alles auch einfach so ein bisschen gefügt.
Und da gab es noch nicht so tolle Bücher, ja.
Ja, Duisburg ist zu jung, um damals schon irgendwie. Ne?
Und ich will also allen Menschen Mut machen, die dann sagen, auch wenn sie überhaupt noch nicht wissen, wo das denn hinterher hingeht, ja. Also mich hat das so auch so, mich denn mit neuen Dingen zu beschäftigen, das hat mir so viel Freude gemacht, ja. Und ich denke, es hat auch zu meiner persönlichen Entwicklung sehr beigetragen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Frau Weiß, dann danke ich Ihnen sehr für den Anruf. Ich denke, Sie haben auch einigen Leuten Mut gemacht. Fazit ist, es geht. Man kann alles planen. Ein paar Sachen darf man auch auf sich zurollen lassen. Danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen Kaiserslautern ein schönes Wochenende. Es ist, glaube ich, kein Nord-Süd-Gefälle, aber wir hatten jetzt Elmshorn, doch sehr unentschlossen. Jetzt hatten wir Kaiserslautern, hat alles ein Leben lang geklappt und jetzt haben wir Kiel. Ich glaube, da läuft es wieder nicht mehr so runter. Aber erstmal schönen guten Morgen an Sven Petersen. Herr Petersen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Moin.
Guten Morgen.
Ja, ich bin 52 Jahre alt und vom Beruf Diplom-Sozialpädagoge. Eigentlich sehr glücklich in meinem Beruf gewesen, aber leider schon seit 10 Jahren arbeitslos. Hab eigentlich das so gefunden, was ich machen wollte, aber über 200 Bewerbungen habe ich jetzt geschrieben. Ich habe mich auch im Ausland beworben, in Dänemark und in England. Und ich frage mich jetzt mittlerweile, was man noch machen könnte. Also ich war beim Arbeitsamt, die machen gar nichts. Da gibt es noch die üblichen Bewerbungstrainingskurse und jetzt wollte ich mal wissen, wie würden Sie mich coachen, dass ich noch beruflich in meinem Alter, Sie sagen ja 52 ist nicht alt, aber ich merke schon, dass das meistens am Alter scheitert, was könnte man noch machen, was für Perspektiven hat man eigentlich noch dann in meiner Situation?
Das ist natürlich eine sehr generelle Frage. Eine Frage ist für mich, wollen Sie genau in diesem Profil bleiben? Oder können Sie das, was Sie bisher getan haben, an anderer Stelle auch tun? Vielleicht heißt der Beruf dann anders, aber das, was Sie können und was Sie gerne tun, unter Umständen können Sie das auch woanders machen. Das wäre eine Sache. Ja, also wie weit Sie Ihren, ich nenne sowas Job-Tuning, ne? Wie weit Sie Ihren Job verändern können, ohne ihn jetzt ganz zu verändern. Und das Zweite ist, haben Sie bisher nur sich beworben auf ausgeschriebene Stellen?
Nee, ich habe mich auch mal initiativ beworben oder von Bekannten mal einen Tipp bekommen, da und da ist was, aber ich muss dazu was sagen, das habe ich vom Arbeitsamt auch schon mal angefragt oder im Jobcenter und die sagen, da gibt es keine Geld dafür. Also ich bin doch offen für alles. Ich würde auch in anderen Bereichen arbeiten. Also Sozialpädagogik ist ja auch ein breites Spektrum.
Genau.
Ich war früher also im öffentlichen Dienst tätig, im Familienbereich. Ich würde auch im Jugendbereich oder irgendwo anders, Altenbereich. Da habe ich keine Probleme mit. Aber da wird nichts angeboten. Es wird mir auch keine Umschulung angeboten. Ich sage, ja, das lohnt sich nicht mehr. So.
Ja, das Ding ist mit dem Angeboten. Der Arbeitsmarkt bildet sich immer weniger ab in Stellenanzeigen. Es gibt viele Jobs, die werden da gar nicht auftauchen. Was immer wichtiger wird, ist einmal das Thema Netzwerken, wie Sie das ja auch sagen, über Freunde, über Bekannte und das Initiative bewerben. Und dann gibt es noch so ein Mittelding, ne? Ohne sich sofort zu bewerben, wenn ich mich interessiere für ein Unternehmen und sage, Mensch, in dem würde ich gerne arbeiten, dann macht das durchaus Sinn, mal zum Telefonhörer zu greifen und den Menschen an der Stelle, der für meinen Bereich zuständig ist, mal anzurufen und das Gespräch zu suchen. Nicht gleich mit Bewerbungsunterlagen zu wedeln, ja, aber ins Gespräch zu kommen. Weil der vielleicht wieder jemanden kennt und sagt, oh Mensch, ich kenne jemanden in der und der Firma oder in der Organisation, da kann ich mir sie gut vorstellen. Das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber das kann ich Ihnen nur ganz dringend ans Herz legen.
Ja, ich kann nur sagen, in 10 Jahren habe ich natürlich einiges probiert. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich hier nur gesessen habe und gewartet habe.
Ja.
Aber meine Erfahrung ist wirklich, dass sich da recht wenig, jedenfalls in diesem Bereich, im sozialen Bereich, bewegt.
Ja, nur dann kann es natürlich daran liegen, dass da einfach nichts ist. Dass Leute, die so einen Job haben, den machen bis zur Rente, wenig Fluktuation ist. Und ich glaube, das ist in dem Bereich so. Und dann ist es natürlich verdammt schwer. Und einfach nur zu warten, ist natürlich auch keine Option. Und 10 Jahre, finde ich, ist schon echt lang. Deswegen wäre meine Überlegung, dann wirklich zu gucken, gibt es da noch einen ganz anderen Bereich, vielleicht auch außerhalb des sozialen Bereichs.
Nur da ist doch das Problem, das muss ja auch finanziert werden. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt das und das. Entweder werden mir ja das Geld dann gesperrt vom Arbeitsamt, wenn ich jetzt sage, ich mache mich einmal was Neues.
Ja.
Und oder aber ist andersrum, ich muss ja dann das Arbeitsamt überzeugen, dass sie sowas finanzieren.
Ja.
Und das scheitert also genau an dieser Möglichkeit. Ist ja schön, wenn man jetzt einen Veränderungswunsch hat und sagt, ich möchte jetzt gerne das und das was anderes machen und mich vielleicht auch höher qualifizieren. Ich muss ja auch die finanzielle Möglichkeit haben, das zu erreichen.
Aber eine Frage vielleicht mal, Herr Petersen, ganz kurz eine Frage von mir. Wie begründet denn das Arbeitsamt diese, so wie Sie das schildern, relativ grundsätzliche Verweigerung, eine neue Ausbildung oder Umschulung zu machen? Denn ich meine, nach 10 Jahren sind die doch eigentlich bestimmt froh, wenn sie sie irgendwie aus der Statistik rauskriegen. Also was sagen die Ihnen denn? Sagen die, sie sind mit 52 zu alt für eine neue Ausbildung oder wie begründen die das?
Ja, da hatte ich also gerade letztes Jahr noch ein längeres Gespräch mit meiner Beraterin im Arbeitsamt. Das war auch sozusagen ein einstündiges Gespräch, was ja auch schon selten ist in diesem Bereich. Und die meinte auch, das sind zwei Gründe. Die lange Arbeitslosigkeit, dass man zu lange draußen ist, was natürlich jetzt eigentlich auch Schuld des Arbeitsamtes ist, weil sie ja nicht viel gemacht haben in der Zeit mit einem. Und zweitens das Alter. Also kommen genau diese beiden Faktoren unglücklicherweise zusammen. Und das Arbeitsamt finanziert nur eine Fortbildung oder Umschulung, wenn noch eine Aussicht besteht, dass man hier eine Chance auf dem Arbeitsmarkt hat. Und das verneinen die eben. Die sagen, wenn sie mich jetzt 2-3 Jahre in eine neue Ausbildung, in eine neue Perspektive reinstecken, dann bin ich ja 55 und dann sinkt meine Chance mir jedes Jahr, dass ich überhaupt noch eine realistische Chance habe, in einen Beruf reinzukommen.
Ja, was das wahrscheinlich aber Begründung. Jetzt ohne Ausbildung auch nicht besser ist. Aber Herr Driesbock, ich weiß gar nicht, ob Sie ausschließlich das meinten mit außerhalb sozialer Bereich. Vielleicht meinten Sie auch, dass man auch mit der Ausbildung auch woanders ankommen kann.
Ja, genau. Ich finde auch diese Denke, ich mache jetzt mal eine Fortbildung, um eine höhere Chance woanders zu haben, finde ich auch nicht unbedingt konstruktiv. Sondern, ne, und ob das Arbeitsamt jetzt bezahlt oder nicht, finde ich auch sekundär. Sondern für mich ist die Frage, was können Sie? Ja, was tun Sie gerne? Was haben Sie bisher in Ihrem Beruf gerne getan? Und wo könnten Sie das sonst noch tun? Und das könnten Unternehmen sein, das könnten andere Organisationen sein, vielleicht auch außerhalb des psychosozialen Bereichs. Ja, da gibt es ja eine ganze Menge. Nur da liegt natürlich die Initiative bei Ihnen, sich zu überlegen, was möchten Sie tun und über Ihren Tellerrand zu schauen.
Ich denke, das habe ich schon gemacht. Also ich habe mich, wie gesagt, auch in Dänemark beworben, zum Beispiel, weil ich auch Dänisch kann und habe auch da versucht, als Erzieher oder also auch im unteren Bereich, also nicht höher qualifiziert, sondern im unteren Bereich irgendwie anzukommen, weil da mal Bedarf war. Aber es ist eigentlich schon schwierig. Es ist, scheitert auch am Alter. Das ist schon ein Faktor, den sehe ich da auch. Und es ist natürlich vom Arbeitsamt. Ich finde das auch so ein Kreislauf. Wir finanzieren nichts, wenn man zu alt wird. Man wird jetzt aber mehr älter. Und es wird
das
auch jedes Jahr schwieriger. Ne?
Aber vielleicht nehmen Sie mal mit, wir gehen auf die Nachrichten zu, Herr Petersen. So wie ich Herrn Diesbrock verstehe, ist ja die Idee auch gar nicht mit weiter jetzt Dänemark oder Bayern, obwohl es schön ist, wenn man so offen ist, sondern eher zu gucken, in der Ausbildung als Sozialpädagoge, vielleicht kann ich, es gibt Unternehmensberatungen, die solche Leute suchen. Es gibt, ja, ich würde auch nicht sagen, machen Sie das, aber nur, um mal jetzt ganz breit zu gucken. Petersen, ich danke Ihnen für den Anruf und wünsche Ihnen, ja, brauchen wir unter anderem ja auch viel Glück und vielleicht anderen Blick auch. Und wir, aber ich nicht, Herr Diesbrock, wird Ihren Blick auch gerne weiter schärfen. In der nächsten Stunde geht's weiter mit unserem Thema, also rufen Sie bitte weiter an unter 00800 22 54 22 54.